Das ist keine neue Folge vom Podcast «Apropos», sondern ein Bonusgespräch, das wir hier ausstrahlen. Daniel Peterhans vom Tamedia Recherchedesk redet mit Flavia Meyer, die seit ihrem 14. Lebensjahr von Anorexie betroffen ist und da dagegen ankämpft. Das ist das Gespräch, das die beiden vor kurzem bei uns im Podcaststudio geführt haben. Viel Spass beim Zuhören.
Ich weiss noch genau, wo wir uns in Bern getroffen haben. Und mir ist sehr eine starke und offene Flavia begegnet. Und ich musste mir die Frage stellen, wie ich dich beschreiben würde. Und eben, ich habe dich sehr positiv beschrieben, willensstark. Und mich würde mega wundern, wie du dich selber heute beschreiben würdest.
Also ich glaube, sehr oft wird der Ausdruck «Sonnenschein» erwähnt in meinem Umfeld. Sowohl von Leuten, die ich neu kennenlerne, wie aber auch von Leuten, die mich von früher kennen. Mein Vater war immer der Meinung, wenn es jemanden gibt, der immer strahlt in unserer Familie, dann bist es du. Ich glaube, ich habe den Punkt in meinem Leben jetzt sehr lange eher ein bisschen in den Hintergrund gestellt, von glücklich, fröhlich, zufrieden sein. Ich würde jetzt aber sagen, wirklich seit einer schon, ja, was sage ich, etwa seit einem Dreivierteljahr habe ich das Gefühl, ich bin mehr wieder zu mir geworden. Zu mir als Flavia Meyer. Ich bin jemand, der extrem aufgeschlossen ist. Ich bin überhaupt nicht introvertiert. Ich bin jemand, der auf die Leute zugeht. Ich bin die, die als kleines Kind zu der Kasse geht und sagt, können wir bitte zahlen im Restaurant. Und darum, glaube ich, hast du mich sicher für den Moment richtig wahrgenommen. Das sind die Momente, wo ich darf ich sein und wo es mir gut geht. Wo ich genau das ausstrahle, was du vorher erwähnt hast.
Du bist jetzt 12 Jahre lang oder über 12 Jahre lang haben wir vorher besprochen, den Sonnenschein in dir gesucht, nicht mehr gefunden für eine lange Zeit. Mich würde mega wundern, wenn ich dir vor 5 Jahren gesagt hätte, hey Flavia, du musst nur wählen. Der Wille zählt. Was hättest du geantwortet?
Ich habe gestern gerade einen Besuch von einer guten Freundin, die ich dort mal auch in einer Klinik kennengelernt habe. Ihr geht es soweit auch sehr gut. Und wir haben dann auch über das Thema geredet, weil das ist einfach das, was du immer und überall hörst. Wenn du willst, dann schaffst du es. Und dann sind wir wirklich ein bisschen ins Fluchen gekommen, weil wir gesagt haben, ja, sagst du einem Krebspatienten auch einfach, wenn du willst, dann wird der Krebs weggehen. Das geht schon. Ich finde, wenn jemand den Physio macht und nicht motiviert ist, um einen Beinbruch zu stabilisieren, dort hat schon etwas mit Willen zu tun. Aber wenn du als einziger Schutzmechanismus die Essstörung hast, einen Schutz vor dir selber, vor deinen Gefühlen, vor deinen Emotionen, vor der ganzen Umwelt, wo dich eigentlich perfid gesagt am Leben haltet und gleichzeitig in den Tod reitet, dann kann ein Wille gar nicht mehr existieren. Der Wille ist im Vergleich zum restlichen Krankheitsbild ein Millionstel. Und den Wille kannst du nur so suchen oder provozieren oder sonst etwas, aber du kannst nicht wollen. Auch wenn der Kern rein theoretisch wollen. Und das ist etwas, wo ich finde, sollte man aufhören, psychisch kranken Leuten zu sagen, der Wille ist nie ein Problem. Es ist Können, den Willen aufzubringen.
Du hast von negativen Gefühlen geredet, aber auch positiven Gefühlen, die du mit deinem Essverhalten hast können kontrollieren und unterdrücken. Und das hat ja lange auch funktioniert. Und das war also für dich, wie ich das verstanden habe, ein mega Teufelskreis gewesen. Das war deine Beschützerin gewesen. Ab wann ist dein Essverhalten oder die Kontrolle über dein Essverhalten deine Beschützerin geworden? Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo sich irgendetwas gekehrt hat?
Ja, ich glaube, wie zu merken, dass sich ganz viel wie leichter anfühlt, wenn man keine Energie im Körper hat. Zu merken, dass man Kontrolle über etwas hat, was einem nie eigentlich interessiert hat. Ich meine, bevor ich 14, 15 war, ich habe nicht gewusst, was Kalorien sind, ich habe nicht gewusst, was ein Bewegungsdrang ist. Ich habe gewusst, es gibt Essstörungen, aber mehr wie nicht. Und als ich dann wirklich gemerkt habe, zuerst war es wie ein Befriedigen von Einsamkeit mit viel Essen und ungesund Essen und über längere Zeiträume einfach mit mir und dem Essen zusammen sein, was aber auch nie Früchte oder Gemüse sind, sondern wirklich das ungesunde, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Fastfood. Wo du so eine Befriedigung für dich selber findest, wo du einfach merkst, hey, meine Welt ist gerade gut, es passiert mir nichts, niemand konfrontiert mich mit irgendetwas anderem. Aber dort war mir wie noch nicht bewusst gewesen, dass es nur mit dem Essen zusammenhängt. Ich glaube wirklich gemerkt, dass die Sucht sich in mich einversetzt hat, ist dann tatsächlich erst gewesen, als ich im Spital das erste Mal gemerkt habe, dass ich nicht will, dass mir jemand hilft.
Ist das mit 40 Kilo gewesen, wo du noch 40 gegangen hast?
Ja, ich glaube, so nach der ersten Gewichtsabnahme habe ich so von 58 bis auf 42, 40 radikal in zweieinhalb Monate abgenommen. Und dazu mal würde ich jetzt rein zum Vergleich, wie schwer dass ich dann zu einem anderen Zeitpunkt mal gewesen bin, sagen, ja, das ist ja eigentlich noch okay. 40 Kilo ist ja ist wenig, aber ist im Vergleich zu den 24, die ich mal hatte, noch viel. Das Problem ist halt einfach, wenn du über so eine kurze Zeit so viel abnimmst und dir jegliche Sachen entziehst, die der Körper einfach generell braucht, du bist unterkühlt, dein Blutdruck ist einfach nirgendwo, aus Herz, wo einfach immer langsamer wird, weil es so ein schneller Entzug von jeglicher Energie war, sodass mich das Spital halt wie, hat müssen aufnehmen, weil es meinem Körper so miserabel gegangen ist. Und dort bin ich dann zu Winterthur das erste Mal auf die Kinderstation gekommen.
Bevor wir über das reden, würde ich mehr gerne über einen Sommerurlaub mit deiner Familie reden. Vielleicht kannst du erzählen, warum du noch so gut, den Tag noch so gut in Erinnerung hast oder was dir passiert ist.
Ja, also wir sind als Familie zu vierten im Sommer, ich glaube, es waren zwei Wochen gewesen, insgesamt weg. Wir sind zuerst auf Berlin und nachher noch weiter auf Holland. Und in Holland wäre eigentlich so ein bisschen Strandferien, denke ich, so wie man das Wetter kennt. Da oben ist nicht immer so prickelnd. Und an einem Tag, wo meine Eltern mal sind gelaufen, sind meine Schwester und ich an den Strand, weil es wirklich mal ein bisschen wärmer war. Und meine Schwester ist unglaublich schöne, sportliche und hat auch sehr ausstrahlkräftige Frau gewesen. Oder ist sie immer noch? Ja, wir sind dann an den Strand und ich bin immer schon eifersüchtig auf sie gewesen. Also es ist für mich immer so die perfekte Person gewesen und ich wollte immer sein wie sie, aber erst an dem Tag ist mir dann bewusst geworden, wie sehr ich darunter leide. Wir sind dann am Strand gewesen, beide zuerst nur kurze Hosen an. Sie hat dann das Bikini angezogen und ist ins Wasser gelaufen. Und ich habe mich so fokussiert auf das, was in dem Moment war. Ich habe ihren perfekten Körper gesehen. Ich habe Blick gesehen, die auf sie gerichtet waren. Und in dem Moment habe ich mir wie bewusst gemacht, wenn ich mehr in dieser Welt ankommen will, also das war alles in meinem Kopf natürlich, dann muss ich ab sofort anfangen an meinem Körper zu arbeiten. Ich muss abnehmen, weil meine Schwester ist für mich einfach das Körperliche perfekt gsi. Ja, und ich habe dort mal wie auch meine Shorts nicht ausgezogen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ins Wasser, ich schaffe das nicht. Wir sind dann nachher wieder zurück im Bungalow und meine Schwester und ich hatten so unsere Go-Tos, wenn wir Hunger hatten. Wir sind dann im Garten rausgesessen, haben uns ein Schokomüsli mit Ananas und ein Joghurt oder Milch gemacht. Und wir haben beide nach der ersten Schüssel noch Hunger gehabt. Sie ist sich dann nochmal einige geholt und ich habe dort wirklich gesagt, und jetzt hörst du auf. Jetzt musst du aufhören. Du musst jetzt anfangen, dein Essen zu reduzieren, damit du dich körperlich kannst verändern kannst.
Wie hat die Gesellschaft darauf reagiert, dass du abnimmst? Dass du, ja, vielleicht hast du auch zuerst Selbstbewusstsein gewonnen durch das Abnehmen.
Also, man kann es nicht lügen, dass man schnell mal Komplimente bekommt, wenn der Körper sich definiert, wenn man vielleicht nicht mehr ganz so viel ums Foodium hat oder nicht mehr ganz so einen Bauch hat. Wenn auf einmal alles ein bisschen filigraner wird. Es sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du siehst gut aus. Unter anderem habe ich dann halt noch die Haare verändert und dann bin ich auf einmal blond gewesen. Und ja, dann kommen Zusprüche, aber irgendwann sind dann eben auch die sorgvollen Kommentare von meinem näheren Umfeld, die dann gesagt haben, hey, jetzt ist aber schon ein bisschen schnell gegangen und so. Und auch das hat nachher einen extremen Ansporn gegeben. Weil du gemerkt hast, sie sorgen sich um dich. Sie beobachten dich, sie schauen dich an, sie sind da für dich. Und das ist ja auch ein Faktor, wo mir gefällt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig, sagen immer alle Aufmerksamkeit, aber ich glaube, es war nicht Aufmerksamkeit, es war, glaube ich, zu wenig Nähe, zu wenig gesehen. Und wenn du halt so radikal etwas veränderst, dann hast du die automatisch.
Wenn dir jemand gesagt hat, hey, ich mache mir Sorgen um dich, Flavia, du hast jetzt viel Gewicht verloren. Du hast mir beschrieben, dass du dann manchmal reagiert hast, wie ein Biest.
Mm.
Dass das deine Feinde, deine eigene Familie, dann wie auch zu deinen Feinden geworden sind. Warum?
Ich glaube, im Fall nicht einmal in dem Moment, wo man gesagt hat, ich mache mir Sorgen, sondern in dem Moment, wo man eingreifen
wollte.
Mm. Ich glaube, du reagierst einfach so, weil du nicht willst, dass dir das jemand wegnimmt. Das eine, das dich eigentlich zurzeit einfach beschützt, wo dir ein gutes Gefühl gibt, das Gefühl, das du jahrelang gesucht hast. Und es ist dann eigentlich egal, wer dir gegenübersteht. Es hätte vermutlich ein Arzt von Amerika mit weiss nicht was für Diplom können sein. Er wäre für mich das grösste No-Go gewesen in meinem Leben. Einfach weil für mich klar war, jeder, der mir diesen Anteil, den Schutzpatron, den ich in dem Moment in dieser Störung gefunden habe, wollte wegnehmen oder mir irgendwie Wege wollte zeigen oder sogar erzwingen, die zu verlassen. Die Bubble war für mich einfach automatisch ein Todesfeind. Weil ich gewusst habe, wenn das mir weggenommen wird, dann verliere ich. Dann verliere ich sie, dann verliere ich meinen einzigen Schutz. Und durch das hat einfach niemand wollen. Wir sind im gut gemeinten oder schlecht gemeinten oder was auch immer Rahmen wollen helfen.
Was hat das mit deiner Familie gemacht?
Also, gerade mein grösstes Vorbild, meine Schwester, hat sich über all die Jahre, wo es wirklich nur noch um mich gegangen ist, wo es nur noch um Leben und Tod gegangen ist, dort ein Spital, da eine Klinik, meine Eltern dort müssen rennen, da müssen schauen. Sie hat natürlich darunter gelitten. Sie war gerade in der Abschlussprüfung für ihr Studium als Sozialarbeiterin gewesen. Sie hat absolut keine Konzentration können aufbringen, hat mit Migräne angefangen, alles. Und ich habe wie mitbekommen, dass für sie eigentlich ihre Schwester gar nicht mehr wirklich vorhanden war. Und sie, glaube ich, auch öfters geäussert hat, hey, ich habe wie keine Schwester mehr. Du bist nicht mehr meine Schwester und ich will auch nicht eine Essstörung als Schwester. Sie hat sich sehr radikal dann abgewendet. Sie ist mich auch nie im Spital besuchen oder sonst. Und ich bin ihr bis heute überhaupt nicht böse, in dem Moment, wo ich sie gebraucht hätte. Oder eigentlich gebraucht hätte, muss ich sagen, bin ich hässig gsi, ich bin extrem enttäuscht gsi, aber jetzt rückblickend verstehe ich sie absolut. Meine Mutter war die, die sehr schnell reagiert hat, weil sie selber aus dem Gesundheitsbereich kommt und gemerkt hat, hey, meine Tochter spinnt. Das geht so nicht. Und mein Vater hat es lange von sich weggeschoben und hat es lange nicht gesehen und hat bagatellisiert, dass ich, der Sonnenschein, eine Essstörung könnte bekommen. Meine Eltern haben auch eine sehr schwierige Zeit an sich gehabt. Es war oft auch zwischen ihnen nicht mehr gut gewesen, weil sie zwei komplett unterschiedliche Ansichten hatten, wie sie mir helfen sollten. Ich habe mir oft auch Sorgen gemacht, in dem Moment, wo ich wieder ein bisschen mehr bei meiner Familie sein konnte, rein emotional. Ja, holt es auch lange, dass meine Familie absolut stabil geblieben ist und sie bei mir ist und wir zusammenheben. Aber ich habe schon ein Zeit lang das Gefühl, dass mir bestimmt nur noch, weil ich krank bin. Es gibt unser Familienkonstrukt so nur noch, weil ich lebensgefährlich bedroht bin.
Du hast vorhin die Zahl erwähnt, 24 Kilogramm. Das ist für mich ist das unvorstellbar. 24 Kilogramm, wir sind etwa gleich gross. Was ist dir passiert? Was ist nachher passiert?
Also vielleicht muss ich vorgreifen, was vorher passiert ist. Ich bin aus einer Klinik, wo mir nachher wahnsinnig geholfen hat, wie Sölzli, rausgeflogen, weil ich die Regeln nicht einhalten von der Gewichtszunahme und weil ich einfach nicht mitgemacht habe. Ich bin nachher zu einer Kollegin auf Solothurn mit schon sehr tiefem Gewicht und sie hat dann irgendwann in der Nacht gesagt, Flavia, wir gehen jetzt auf den Notfall. Ich kann das so nicht tragen, wenn ich nicht aufstehe und du mir nebenan verstirbst. Ich kann das nicht. Dann sind wir zu Solothurn auf den Notfall. Der Arzt hat mich durchgecheckt und hat gesagt, ah, Puls, Blutdruck ist gut, kannst wieder heim.
Ja. Oh mein Gott.
Ja, das war für mich auch so ein Moment, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, habe ich nur so gedacht, wie kann man? Aber eben durch das, dass diese Faktoren okay gewesen sind im Rahmen von meinem Gewicht, sage ich jetzt einmal, hat er gefunden, du kannst wieder heim. Und meine Kollegin hat dann gesagt, wenn sie sie jetzt nicht aufnehmen, dann bleiben wir einfach da sitzen. Wir bleiben so lange, bis sie sagen, sie nehmen sie auf. Dann bin ich dort auf die Station gekommen. Sie haben mich dann ja, so ein bisschen mit sehr viel Goodwill aufgenommen auf die Station. Und ich konnte dann dort so ein bisschen mein Drama abziehen. Ich habe aber immer gesagt, ich will auf Winterthur, auf die spezialisierte Station, wo ich als Team schon kennt habe. Ein Team, das einfach mit Herzblut schafft. Und es hat dann ein langes Hin und Her gegeben. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie knapp nach Weihnachten, Silvester, ich glaube, Silvester habe ich noch dort verbracht, bin ich dann auf Winterthur verlegt worden. Und ich glaube, ich hatte ein sehr gutes Pokerface gehabt. Ich konnte sehr gut schauspielen, weil sie mich sehr lange gewähren haben. Also sie haben wirklich nicht schnell eingegriffen, weil ich auch immer gesagt, ich habe gegessen und mir geht es gut und so. Und ich war schon in enger Kontrolle gewesen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einfach gedacht, vielleicht checkt sie es irgendwann selber. Und dann ist das Gewicht immer tiefer, aber ich habe angefangen aufzutrinken vor der Waage, damit ich schwerer bin. Aber Wert kann man halt rein mit Wasser auf der Waage nicht ausbessern. Mhm. Ja, und dann haben sie... Ich habe mein Gewicht wie nie gewusst. Ich weiß es auch jetzt nicht, weil ich einfach finde, ich will mich nicht über eine Zahl definieren. Das habe ich jahrelang gemacht. Und irgendwann ist dann der Chefarzt, glaube ich, in Kontakt getreten mit meinen Eltern und hat gesagt, sie müssen jetzt vorbeikommen. Wir müssen darüber reden, was mit ihrer Tochter passiert. Weil ich einfach für mich nur noch eine Erlösung wollte. Und ich glaube, die einzige Erlösung war für mich, nichts zu essen, von mich hinvegetieren.
Und das heisst sterben?
So gesehen, ja. Ich wollte nie wollen sterben. Ich wollte einfach, dass es in mir aufhört, wehtun. Und mit jedem Biss, den ich zu mir genommen habe, hatte ich das Gefühl, ich muss 1000 Tode sterben. Ja, und weil ich halt nicht konnte essen, hat es die Option gegeben, mich nochmal über einen Zugang am rechten Oberarm zu ernähren, respektive auch alles andere zuzufügen. Meine Eltern sind dann tatsächlich eine Nacht heim und haben gesagt, wir müssen uns das überlegen, ob wir unsere Tochter nach so vielen Jahren wirklich am Leben halten wollen. Weil sie gesehen haben, dass ich gelitten habe. Und sie haben dann für mein Leben entschieden. Und ich bin dann am gleichen Tag noch operativ, ist mir der Zugang geleitet worden. Ich bin vorher noch im Bett gesessen und habe gesagt, gebt mir einfach nur eine Magensonde, das lange nicht. Völlig naiv. Nicht zu realisieren, dass alle Organe schon versagen und ich das Gefühl habe, mit einer Magensonde über die Nase, das klappt dann schon. Ja.
Das war ein absoluter Tiefpunkt, oder? Würdest du das auch so sagen?
Ja, also es war nicht mehr möglich. Meine Mutter musste mir helfen beim Haarwaschen. Ich konnte meine Augen kaum aufhalten. Ich konnte nicht mehr schlucken. Ich bin einmal, das weiss ich noch, ich wollte irgendetwas vom Boden auflesen. Und dann bin ich runter und ich bin nicht mehr hochgekommen. Ich bin einfach nicht mehr hochgekommen. Und ich bin dort unten gelegen und habe gedacht, shit, was mache ich jetzt?
Es haben dir ja viel probiert zu helfen. Du hast vorher erzählt von vielen Therapieanläufen, die du gemacht hast, wo du teilweise wieder gehen musst, also quasi rausgeschmissen worden bist, weil du die Regeln nicht hast können einhalten und sie dir nicht können zuschauen können beim Weiterabnehmen. Ich würde eigentlich einen Sprung machen zu einer Therapie, wo du erzählt hast, wo mir recht eingefahren ist, weil ich stelle es mir als der blanke Horror vor. Und zwar war sie nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. Mhm. Wie ist dir dort genau ergangen? Wie hat dein Zimmer ausgesehen?
Ja, mit dem wirklich Zimmer kann sagen. Also, gell, es war wirklich so gewesen, was mich immer wieder so ein bisschen traurig dünkt, ich habe wirklich an dem Tiefpunkt von Winti müssen stehen, bis wirklich meine Krankenversicherung zugewilligt hat, dass sie uns die Therapie im Ausland finanziert, weil sie hat einfach gesagt, hey, die Schweiz hat so viel Angebot. Und ja, die Schweiz hat im Vergleich zu anderen Ländern viel Angebot, immer noch zu wenig und immer noch zu wenig ausgreift. Aber was machst du, wenn eine Person halt nicht in das Konzept einpasst? Wenn das Puzzleteil nicht einpasst? Ja, und dann haben wir irgendwann den positiven Bescheid bekommen. Wir haben mit Case Manager gearbeitet. Wir haben uns jegliche Arztberichte eingefordert und alles. Und dann ist, als ich 20 war mit der Sonde, ist die Info gekommen. hat mir der Chefarzt von der Schönklinik in Rosenheim, von einer Komplexstation nennt sich die, die gibt es in Deutschland auch nur einmal, wenn ich mich nicht irre, sogar zu Europa nur einmal, hat mir angerufen. Ich weiß nicht, hat gesagt, also Frau Meier, Sie könnten die 2 Tage eintreten. Und ich war so, okay, ich glaube, es war der 15. Januar oder Februar. Irgendwie so. Und dann habe ich meine Eltern panisch angerufen und gesagt, was machen wir jetzt? Wir müssen die Chance nutzen. Ja, und dann sind wir dort rausgefahren, auf das Rosenheim. Und ich bin dort auf die Komplexstation gekommen. Meine Eltern haben mich nur dort abladen, weil Corona noch sehr aktiv war und alles mit Masken. Und ich bin dort auf ein Komplexbett gekommen. Das Komplexbett besteht eigentlich mehr oder weniger aus kompletter Kontrolle von außen. Wir waren in einem Zweierzimmer, beides Spitalbetten. Unser WC war abgeschlossen, damit dort nicht manipuliert werden konnte, egal ob jetzt mit Bewegung, mit Abbrechen, Auftrinken vor der Waage, weiss was ich. Wir hatten ein Dur-EKG dran, vor allem am Anfang. Meine Patientin dort zumal hat noch keins mehr gehabt. Damit unser Herz wirklich engstens überwacht wird bei der Wiederernährung. Und das Zimmer haben wir nur verloren, wenn jemand kam, mit dem Rollstuhl. Wir haben, und das habe ich fast am schlimmsten gefunden, wir sind 24/7 kameraüberwacht gewesen. Und jegliche körperliche Anstrengung, sei es auch nur aufrecht sitzen anstatt liegen, hat unser Telefon einkassiert, wo geheißen, so jetzt sofort entspannen.
Wieder ablegen.
Wieder ablegen, entspannen, keine Kalorien verbrauchen. Ja, und das Essen hat so ausgesehen, dass wir mit dem Rollstuhl, wir sind 6 Frauen gewesen, die in diesen Komplexbetten gewesen sind, in einen separaten Raum gekommen sind mit einer Pflege. Und dort ist akribisch genau drauf geschaut worden, ist Butter ausgekratzt, ist das Brötchen bis zum letzten Krümel aufgegessen. Ich glaube, wäre ich das in der Schweiz durchlaufen, hätte es nicht funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich wusste, ich bin 500 Kilometer von hier entfernt. Ich habe die Chance einig. Ich habe 3 Jahre darum gekämpft, oder mir. Und darum habe ich einfach mitgemacht.
Und vielleicht auch die Einsicht nachher, das willst du nie mehr erleben?
Ja, also ich könnte es mir nicht vorstellen, nochmal dort hingehen. Also ich würde, glaube ich, nichts in der Welt dafür geben, nochmal dort hinzugehen.
Das war quasi so ein Wendepunkt für dich, auch wenn es nachher der Weg weitergegangen ist, wie du mir erzählt hast. Nachher bist du nochmal ins Weisshölzli gekommen und dort bist du ja länger geblieben damals. Es hat irgendwie geklappt, über ein Jahr bist du geblieben und du hast dort eine neue Diagnose bekommen, und zwar die von einer Persönlichkeitsstörung. Ist das schlimm gewesen für dich, das zu hören, dass du das vielleicht hast, oder ist das gut gewesen für dich?
Für mich war es, glaube ich, wirklich ein sehr krasser Aha-Moment gewesen. Es war insofern schlimm für mich gewesen, weil das jetzt 12 Jahre nicht erkannt worden ist. Sicher auch durch meinen Verdienst, weil für mich der Zugang zu irgendetwas anderem nicht machbar war. Und auch dort, ich hätte das sicher nicht wollen, aber es wäre wie auch gar nicht anders gegangen, ich habe es nicht zulassen. Und für mich war es im ersten Moment so, oh shit. Vor allem, wo sie mir dann die 2 spezifischen Richtungen von Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert hat und ich die gegoogelt bin, habe ich so gedacht, oh Gott. Also wenn die Essstörung schon ein Monster ist, dann ist jetzt vorbei.
Was sind das für Richtige?
Einerseits die histrionisch und die andere ist die zwanghaft.
Okay, histrionisch heisst?
Kannst du googlen.
Okay.
Nein, also ich muss wirklich sagen, es stehen sehr viel schlechte Beschreibe über die histrionisch. Gerade so das Extrem, wollen präsent sein, wollen die Schönste und Beste. Und
der Perfektionismus in dir.
Hey, im Fall nicht einmal, ich glaube nicht einmal der Perfektionismus, sondern wirklich das, ein vulgär gesagt, das Aufgeilen. Die Aufmerksamkeit brauchen, nur zu bestehen, wenn dich alle anschauen und bewundern. Und in diesem Ausmaß war es ja bei mir nie gewesen. Aber es hat auch ganz viele kleine Facetten von dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung, die dann auf meinen Weg zutroffen haben. Und die Zwanghaft besteht wirklich eigentlich mehr aus dem Perfektionismus, würde ich sagen. Mhm. Immer wollen unter Kontrolle haben, was in deinem Aussen passiert. Wollen alle gerecht behandelt haben. Wenn A das muss machen, dann muss B auch machen. Und es geht gar nicht, wenn es Ausnahmen gibt und so. Da bin ich schon fest in diesem Muster drin.
Wie ist das heute? Hast du die Muster immer noch?
Ich glaube, ich habe sie einfach unter Kontrolle. Im Kopf sind sie immer noch sehr präsent, aber ich muss halt wirklich lernen, im Alltag damit umzugehen und zu sagen, hey, das ist jetzt in deinem Kopf. Der Rest der Welt sieht es nicht so. Es ist für mich immer wieder ein Prozess, mich selber zu reflektieren in so einem Moment und zu sagen, so, und jetzt schraubst du eine Stufe ab und sagst einfach, okay, lass sein. Du kannst es nicht ändern. Und wenn du es ändern willst, dann kommst du wieder in das krankhafte Wollen von ändern. Yeah. Aber ich würde sagen, dass ich meinen Wert von außen festlege, der ist immer noch sehr präsent. Und den versuche ich auch immer noch in gewissen Momenten für mich einzusetzen. Sprich, ich bin nicht immer sofort die authentische Person. Ich versuche immer noch, die Leute für mich zu gewinnen, obwohl es vielleicht gar nicht mein Impuls wäre. Einfach weil ich Angst vor Alleinsein habe, Angst vor Verlust, Angst vor Verletzung. Und weil ich immer noch fast ein bisschen krankhaft versuche, meine eigene Wertvorstellung zu bilden oder vor allem auch zu verbessern.
Deine Essstörung liegt jetzt hinter dir oder sage ich immer noch Teil von dir, aber du hast einen Sinneswandel ein bisschen durchgemacht, hast eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht. Jetzt an diesem neuen Punkt, wie nimmst du jetzt wahr, wie dein Umfeld, die Gesellschaft, vielleicht allgemein die Schweiz auf Essstörungen reagiert?
Ich glaube, alle, die keine Berührungspunkte mit jeglichen Essstörungen haben oder hatten oder sich darüber informiert haben, tun es erstens oft bagatellisieren im Sinne von, ja, ist nicht so schlimm, ist eine Modeerscheinung. Oder generalisieren. Ich würde sagen, das sind so die zwei Ausdrücke, die mir vor allem für die Außenwelt so ein bisschen in den Kopf kommen. Das Generalisieren meine ich mehr durch das, alle sind gleich, die eine Magersucht haben, alle machen es gleich, die eine Bulimie haben, alle verhalten sich gleich bei einem Binge-Eating. Und es mag sein, dass das Verhalten oft sehr ähnlich ist bei allen, aber die Hintergründe hat einfach nicht. Und ich würde jetzt so pauschal sagen, keine Essstörung ist per se eine Essstörung. Jeder Mensch, der mit dem Essen anfängt zu kämpfen oder schon über 4 Jahre kämpft, hat einen ganz anderen Hintergrund, das zu machen. Und auch wenn jemand, das macht mich auch so hässig, wenn jemand irgendwie sagt, jemand, der übergewichtig ist, der hat einfach keine Disziplin. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, bei mir hat es auch angefangen, indem ich viel gegessen habe. Ist mir eigentlich bewusst, dass so Leute nicht einfach essen, weil sie Lust haben zu essen, sondern weil das Essen ganz, ganz viel mit deiner Psyche machen kann. Und ich glaube auch, Frauen, die Adipositas haben, die denken sich nicht, ah, egal, ja, vielleicht sollte ich. Die sind auch in einer Sucht drin. Die befriedigen sich auch durchs Essen. Das andere ist natürlich, wenn du genetisch etwas hast, das will ich jetzt da wie nicht einnehmen.
Das gibt es ja aber auch, oder?
Genau. Und es gibt ja auch wirklich, dass man durch eine andere Erkrankung, die körperlich ist, massiv an Gewicht verliert. Und die meine ich jetzt alle gar nicht. Ich meine mehr wirklich die Essproblematiken, die sich auf die Psyche schlagen. Oder die Psyche beeinflusst. So. Und dort, finde ich, fehlt so viel Aufklärungsarbeit. Es fängt schon in der Schule an. Wenn sie da die typischen Bücher durchnehmen von «Die Frau, die im Mondlicht aß» oder sonst etwas, es ist einfach nicht das, wo das Thema sein sollte. Ich finde, es fehlt so viel, so das Konfrontative, wo du in der Schule haben sollte. Ich meine, ich habe mir selber überlegt, eine PO-Ausbildung zu machen, einfach um in die Schule gehen und junge Frauen und Männer von Anfang an aufzuklären, dass eine Essstörung nicht per se einfach eine Essstörung ist. Und dass man achtsam zu sich und zu der Umwelt sein soll. Und vor allem jegliche Bewertung von außen einfach sein soll. Egal, um was das geht.
Bei Bewertungen von außen denke ich jetzt gerade an die sozialen Medien. Mein Instagram ist gerade voll mit 12-Wochen-Challenges zum Abnehmen. Haben die sozialen Medien bei dir einen Faktor gespielt?
Nein, dort mal wirklich grundsätzlich nicht. Ich war auch nie so die Victoria's Secret von Göttingen gewesen oder habe mich irgendwie fest darauf fokussiert, wer jetzt wie ist oder es ist etwas, die ganzen Intouchs und Bravos. Ich habe sie durchgelesen, weil ich es cool gefunden habe. Spannend. Und klar habe ich dort mal so eine Miley Cyrus oder auch eine Selena Gomez super toll gefunden und alles. Aber ich glaube, es war mehr alles rundum auch noch gewesen. Zudem, dass sie wunderschöne Frauen sind, habe ich auch alles rundum mega, mega toll gefunden. Aber ich habe mich nie darauf fokussiert, ich muss abnehmen, damit ich so aussehe wie sie. Das war wirklich fest in der Familie gewesen, letztes Mal.
Mhm. Wie ist dein Leben heute?
Spannend.
Du schaffst zum Beispiel.
Ja, genau. Ich habe aufgrund von sehr frühzeitig einsetzender IV-Rente, weil ich keine Ausbildung machen konnte, mit dem Krankheitsbild, habe ich in einem geschützten Arbeitsplatz angefangen, in einem mega, mega coolen, lässigen Bistro in Bern. Wir haben ein wahnsinnig wertschätzendes und cooles Team. Ich bin viel vorne mit der Kundschaft. Das gibt mir wahnsinnig viel, weil ich halt einfach dort grundsätzlich wirklich auf ich sein und ich habe nicht den Hintergrund von dieser langjährigen Erkrankung.
Also spielt gar keine Rolle?
Nein, tatsächlich. Also eben, die Leute, die dort etwas konsumieren, die wissen ja nicht, was ich für einen Hintergrund habe. Die Leute intern wissen es, aufgrund von dem, dass mal blöd irgendwie rausgekommen ist. Und dort bin ich dann auch kurz lässig geworden. Aber es war dann okay für mich, weil es hat mich wie niemand gross darauf angesprochen. Das Team selber, aber wirklich in unserem Bistro, die wissen es. Aber die bewerten mich nicht nach dem. Und die versuchen mich auch nicht in die Schiene jetzt zu drängen. Sprich, ich bin genau gleich wie alle anderen. Gerade wenn es ums Probieren geht oder auch ums experimentell sein mit dem Essen. Oder auch mal sagen, hey, und das ist jetzt deine Verantwortung, du machst das jetzt. Dort wirst du einfach wie nicht so reduziert auf das Ganze. Und das ist das beste Gefühl, das man jemandem geben kann, der so lange krank war.
Was würdest du denen raten? Oder du bist zu mir gekommen, du willst an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Geschichte, um aufklären, dass die Leute verstehen, was alles dazugehört, dass es individuelle Geschichten gibt. Was würdest du jetzt Leute raten, die noch in der totalen Hoffnungslosigkeit drin sind, wo du ja auch mal, also wo du auch selber gut kennst?
Wenn ich die Leute jetzt überhaupt erreichen kann, weil ich ja selber weiss, wie eingeschränkt das mir in gewissen Momenten ist und das nie gegen außen geht, so. Einfach nie, 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 gar nie aufgeben. Nie. Ich meine, bei mir haben mich jegliche Leute aufgegeben. Ich bin palliativ geschickt worden von einer Oberärztin vom USZ Zürich, die dermassen Erfahrung hat. Und wenn du dann sagst, okay, Hände hoch, ich lasse mich dem einfach reinfallen, dann hast du verloren. Aber ich glaube einfach nicht, dass es die Bestimmung ist, für Frauen mit einer Anorexie daran zu sterben. Ich will es aber auch nicht glauben. Weil ich aus meinem eigenen Weg jetzt einfach gesehen habe, du kannst am Tiefpunkt sein, du kannst praktisch tot sein. Klinisch praktisch schon tot sein. Aber das darf dich nicht dazu bringen, aufzugehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Berndeutsch würde man jetzt sagen, es Fakt. Es Fakt wieder im Leben sein. Es Fakt wieder können prestieren und leben und ausfühlen, was dazugehört. Ich meine, ich habe immer noch viel Gefühl, wo ich denke, oh Gott, wie schön wäre es, wenn ich die jetzt einfach abhungern könnte. Aber das andere ist so viel mehr. Ich bin manchmal selber so geflasht, wie fest, dass man in den positiven Momenten Kraft tanken kann. Und ich weiß, dass viele Konzepte gleich schaffen. Und viele erwarten, dass alle mit einer Essstörung gleich agieren können. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch junge Frauen und Männer gibt, die das können. Und die dann auch nach der ersten, zweiten Klinik daraus rauskommen. Aber auch wenn es nach der 10., 12. Behandlung noch nicht funktioniert, heisst das nicht, dass du nicht kannst, sondern vielleicht einfach, dass du noch nicht den richtigen Weg und die wichtige und richtige Begleitung gefunden hast. Es braucht verdammt viel Zeit, Geduld und einfach immer Glauben an dich selber. Weil der Glaube, der ist dir nicht egal, mit welchem Gewicht. Wenn in dir irgendwo ein kleines Pflanzentriebchen wächst, dann musst du das nicht einmal spüren, sehen, kennen. Aber es ist da. Und was sicher auch wichtig ist, nicht dir von außen sagen lassen, du kannst nicht.
Danke, Flavia, für das Gespräch und deine Ehrlichkeit.
Danke dir.